Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Die Geldpolitik der Notenbanken hat viele Folgen. Niedrige Zinsen für Verbraucher, steigende Aktien- und Immobilienpreise und vor allem schwindende Renditen an den Bondmärkten. Anleihen im Volumen von mehr als 13 Billionen Dollar weisen negative Renditen auf. Sogar erste Junkbonds sind darunter. Hochzinsanleihen ohne Rendite? Darüber sprechen Uli Stephan, Chefanlage Stratege der Deutschen Bank, und ich diese Woche bei Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, eigentlich heißt es ja, wer höhere Renditen erzielen will, muss stärker ins Risiko gehen. Wenn ich mir das am Anleihenmarkt angucke, muss ich schon verdammt hoch ins Risiko gehen, um überhaupt noch eine Rendite zu bekommen. Ist das ein bisschen eine verkehrte Welt?
Nee, im Grunde stimmt die Relation ja noch. Die sicheren Anlagen sind nur mittlerweile so weit negativ rentierend, dass eben auch die riskanteren Anlagen kaum noch eine Rendite bringen. Also das gesamte Zinsniveau ist einfach deutlich gefallen in den letzten Jahren. Und das hat dann zur Auswirkung, dass wir früher bei High Yield, also bei den, also heute sagen wir vornehm High Yield, früher sagte man mal Junk Bond Schrottanleihen dazu, da gab es auch mal locker zweistellige Coupons drauf oder Renditen. Heute reden wir eben über den unteren einstelligen Bereich.
Aber ganz ehrlich, wenn ich mir als Anleger Schrott ins Depot laden soll und dafür nur 3% oder knapp 4% Rendite bekomme, und mehr bringen ja im Moment europäische Hochzinsanleihen nicht, also die Coupons, das ist schon bitter.
Also man muss bei Schrott ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich ein weites Feld. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Investment Grade und Non-Investment Grade, also guten Bonitäten und schlechteren Bonitäten. Und die Grenze ist normalerweise bei dem sogenannten Dreifach B. Also es geht dann von Dreifach A über Zweifach A, A und so weiter und so fort bis hin zu C. C ist also wirklich dann, wenn die Unternehmen nicht mehr ihr Fremdkapital, ihre Schulden bedienen können. So, und wir haben ja nach der Finanzkrise erlebt, dass viele Anleihe-Schuldner eine schlechtere Bonität bekommen haben von den Ratingagenturen. Das zieht sich durch sämtliche Bereiche, also sowohl bei den Staatsanleihen sind nur noch ein paar übrig geblieben, die wirklich die allerbeste Bonitätsstufe haben, und natürlich auch bei den Unternehmensanleihen. Und insofern sind viele Unternehmensanleihen aus dem noch so gerade guten Bonitätsbereich in den jetzt gerade schlechten hineingerutscht. Und dort sitzt eben heute ein großer Anteil der gesamten Unternehmensanleihen. Heißt das, dass die Unternehmen sofort alle pleite gehen oder sowas? Heißt das natürlich nicht, sondern es ist eben nach den Maßstäben der Ratingagenturen, und die sind sicherlich seit der Finanzkrise auch etwas vorsichtiger geworden.
Strenger vor allem.
Genau. Ist es eben nicht so, dass sie dort ein wirklich gutes Rating draufschreiben würden.
Das heißt, ich muss den Begriff Hochzinsanleihe als Anleger schon in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen auch ein bisschen neu definieren.
Ja, ich glaube schon, dass man etwas anders darüber nachdenken sollte. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Geldpolitik sicherlich dazu führt, dass im Moment jeder Geld bekommt, auch wenn er nicht so gutes Geschäftsmodell oder Produkt hat. Und insofern wir kaum Ausfälle haben. Also es gibt historisch niedrige Ausfälle von Fremdkapital, also dass einer seine Zinsen oder seine Tilgung nicht mehr bezahlen kann, weil so viel Geld vorhanden ist und weil man es vor allen Dingen zu so niedrigen Zinsen ja bekommt. Das ist anders als in der Vergangenheit.
Das heißt, wir haben da eine ganze Menge Zombie-Firmen.
Wahrscheinlich ist das so, ja. Und deswegen ist eben auch der Blick auf Zinserhöhungen so schwierig. Dann könnte es nämlich passieren, dass man tatsächlich Ausfälle bekommt und dass dann auch die entsprechenden Risikoaufschläge wieder größer werden, die auch in diesem Jahr dramatisch, könnte man schon fast sagen, zusammengelaufen sind. Also man unterscheidet immer an den Anleihemärkten zwischen dem Zins, den man sozusagen auf eine sichere Anleihe kriegt, beispielsweise eine Bundesanleihe, und dann dem Aufschlag, den es gibt. Und diese beiden Komponenten werden unterschieden. Und in diesem Jahr sind die Zinsen per se gefallen und auch die Risikoaufschläge sind kleiner geworden. Und das hat eben dazu geführt, dass insgesamt die Zinssätze für schlechtere Bonitäten gerade sehr stark zusammengelaufen sind. Im Umkehrschluss dann die Kurse sehr stark gestiegen sind. Also man bisher in diesem Jahr zumindest eine sehr gute Performance sogar mit diesen Anleihen hätte erzielen können, wenn man investiert gewesen wäre.
Das wäre in dem Fall dann das Kursplus gewesen, was man...
Ja, ganz interessant. Ich habe mich mit meinem ehemaligen Kollegen Tom Meyer dieser Tage unterhalten und er sprach so darüber, was so seine Beobachtungen sind. Früher wären Aktienhändler eher gewesen, die sehr nervös waren, die heute gekauft, morgen wieder verkauft haben, manchmal sogar innerhalb eines Tages. Und die Anleihenleute, die hätten eben Anleihen gekauft, Coupon, keine Ahnung, 6 oder 8% und hätten die einfach mal laufen lassen, bis sie fällig werden. Und er sagte so, nach seiner Beobachtung heute wäre das genau umgekehrt. Also die Aktienleute wären eher die ruhigeren, die sagen würden, komm, ich kaufe jetzt mal und lass mal liegen. Gerade wenn ich einen Wachstumswert habe. Und die Rentenleute, die würden eben sehr intensiv zwischen den einzelnen Bonitätsklassen handeln. Die würden die Laufzeiten handeln. Die würden zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen und so weiter. Also all diese Dinge sehr viel stärker mit berücksichtigen und sehr viel kurzfristiger eigentlich mit Anleihen umgehen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Dazu passt ja auch eine alte Börsenweisheit, die hieß früher mal, Aktionäre essen gut und die Besitzer von Anleihen würden gut schlafen. Das ist dann wahrscheinlich heute auch eher andersrum.
Wie gesagt, man muss da schon heute, glaube ich, einen anderen Blick drauf haben. Insofern würde ich immer noch nicht sagen, also es wird ja auch gerne schon mal gesagt, dass da Aktien, die beispielsweise eine hohe Dividende ausschütten, werden als Bond-Proxys bezeichnet. Also als quasi die besseren Anleihen.
Oder sogar als Ersatz.
Oder als Surrogat. Und so weit würde ich da nicht gehen. Ich glaube, der Aktienmarkt ist per se immer noch volatiler, als das der Rentenmarkt ist. Wenngleich man, wie gesagt, gerade wenn man in diese schlechteren Bonitäten reingeht und wenn man auch im Bereich der schlechteren Bonitäten dann weiter schlechter wird, da kann man dann schon auch hin und wieder mal ganz gewaltige Ausschläge sehen. Haben wir ja sogar jetzt schon bei Bundesanleihen gesehen, die ja als doch sehr sicher nach wie vor gelten.
Stößt die Rallye bei Hochzinsanleihen vielleicht auch bald an ihre Grenzen?
Ich glaube ja, weil ich glaube, wenn der Zinssatz, wir hatten ja vorhin unterschieden zwischen dem Zinssatz und dem Risikoaufschlag, und wenn der Zinssatz für sichere Anlagen eben immer weiter fällt, dann wird wahrscheinlich irgendwann der Risikoaufschlag nicht mehr so stark nachgeben, weil die Investoren zu Recht aus meiner Sicht der Meinung sind, dass man für ein vermeintlich riskanteres Investment, gerade auch wenn man über eine schlechtere Bonität redet, ja doch immer noch irgendwie auch eine Entschädigung für das Risiko erhalten sollte. Also du hast ja vorhin angesprochen, dass es einige auch gibt, auch mit schlechteren Bonitäten, die mittlerweile negativ rentieren. Es dürften dann sehr kurze Laufzeiten sein, aber wenn man in längere Laufzeiten geht, dann würde ich doch annehmen, dass die Investoren da immer noch eine Risikoprämie für verlangen, wenn sie diese Art von Anleihen kaufen.
Also siehst du jetzt aktuell nicht mehr so viel Kurspotenzial?
Ja gut, das sagen wir ehrlich gesagt auch schon seit einigen Jahren, dass die Zinsen kaum noch weiter fallen können und werden dann jedes Mal überrascht. Also wir unterscheiden dann in der sogenannten Zinsstrukturkurve zwischen Zinsen, die eine sehr kurze Laufzeit haben, und Zinsen, die eine längere Laufzeit haben. Und dann kann man dann für jede Laufzeit sozusagen in einem Koordinatensystem einen Punkt machen und die mit einer Kurve verbinden. Das nennt man dann Zinsstrukturkurve. Und diese ganze Zinsstrukturkurve ist im Moment sehr flach. Also der Unterschied zwischen lang und kurz ist nicht so riesig hoch. Und sie ist natürlich sehr viel niedriger. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Notenbanken tatsächlich am kurzen Ende die Zinsen senken, wovon der Markt ausgeht, dass die EZB und auch die amerikanische Notenbank das tun wird. Wir haben seit der großen Finanzkrise, hat eine große Investmentbank jetzt nachgerechnet, 729 Zinssenkungen gesehen um den Planeten herum, dass dann das lange Ende sogar ein Stückchen nach oben geht. Also die Denkweise, ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu sagen, ist die, dass viele Kapitalmarktteilnehmer sagen, die Notenbanken haben es einfach nicht verstanden. Wir haben hier eine abkühlende Weltkonjunktur, wir kommen in Probleme, die müssen jetzt die Zinsen senken, ansonsten kriegen wir möglicherweise sogar eine Rezession. Und wenn sie das dann tun, der Kapitalmarkt sagt, oh, guck mal, jetzt haben sie es endlich verstanden, dann kriegen wir wieder Wachstum, dann könnte auch die Inflation etwas höher gehen und dass dann, wie gesagt, das lange Ende sogar ein Stückchen nach oben laufen könnte. Das heißt, die gesamte Zinsstrukturkurve stellt sich steiler, weil das kurze Ende ja dann per Definition durch die Notenbanken nach unten geht und das lange Ende durch die Erwartungen, die dann Richtung Besserung in Wachstum und Inflation herrschen, ein Stück weit nach oben tendiert. Mhm.
Aber du siehst nicht die Gefahr, dass da eine riesige Blase aufgepumpt wird am Anleihenmarkt. Da gibt es ja auch immer mal wieder warnende Stimmen, die sagen, dass es die viel größere Blase ist als die man vielleicht bei anderen Assetklassen wie Immobilien oder Aktien gerade sehen könnte?
Also man kann das schon so sehen, wenn man, wie gesagt, auf diese Ausfallraten guckt, die ich da vorhin benannt habe. Und da kann man dann darüber nachdenken, ob das Risiko denn wirklich ausreichend bezahlt wird, vor dem Hintergrund, dass ja mal Zinsen steigen könnten und dass dann vielleicht Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, die kein so gutes Geschäftsmodell haben etc., den Kapitaldienst auf ihre Schulden zu leisten, und dann werden dann plötzlich die Ausfallraten steigen und werden vielleicht wieder auf ein historisches Normal laufen, vielleicht sogar ein Stück höher gehen. Und das würde dann die Risikoaufschläge nochmal weiter nach oben treiben, also könnte auch zu einer sich selbst erfüllenden Erwartung werden, und das ist ja nun das, was man dann typischerweise als Platzen einer Blase bezeichnet. Wenn dann eben so die ersten Defaults kommen und dann die Sorge ist, es kommen noch mehr Defaults, deswegen die Risikoaufschläge größer werden, wegen der höheren Risikoaufschläge die nächsten Defaults kommen etc. pp. Also insofern würde ich da sehr genau beobachten, wie sich die Notenbanken verhalten, wie sich die Zinsen entwickeln und was mit den Ausfallraten ist, gerade wenn ich im Bereich der schlechteren Bonitäten unterwegs bin.
Gucken wir doch mal auf einzelne Regionen und vielleicht auch auf einzelne Branchen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, europäische Hochzinsanleihen, da haben wir im Schnitt im Moment eine Rendite von knapp 4%. In den USA liegen wir deutlich höher mit etwas über 6%. Das hört sich dann schon eher nach Hochzinsanleihe an. Welche Branchen sind denn da besonders stark vertreten?
Ja, in den USA sind es also vor allen Dingen auch Energie und Einzelhändler etc., die schon mal, wo man auch schon mal liest, dass sie dann in Schwierigkeiten gekommen sind, die sehr stark in diesem Bereich sind. Ohnehin ist der ganze Bereich in Amerika deutlich größer als in Europa. Europa ist eben insgesamt noch mehr Hausbankprinzip, als das in Amerika ist, wo man doch sehr viel mehr über den Kapitalmarkt investiert. Und das sind dann die, die auch ein Stück weit neben dem insgesamt höheren Zinsniveau in den Vereinigten Staaten hier den Bereich der High Yields auf über 6% zieht.
Ich habe auch gesehen, da sind Unternehmen dabei wie Tesla mit 20%, Aston Martin oder Jaguar mit auch nah an der 10%, also Autobranche. Da scheint auch einiges an High-Yield-Anleihen auf dem Markt zu sein.
Ja gut, wenn wir über Jaguar reden, dann reden wir ja im Grunde genommen über England oder sogar über Indien. Ich glaube, Tata ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, da der Besitzer. Also insofern, ja, aber da gibt es natürlich auch ein paar hausgemachte Probleme. Also die gibt es immer, das hätte ich jetzt nicht so als Branche, ja klar ist das Branche, aber das ist eben, weil die Automobilindustrie im Moment große Herausforderungen hat im Sinne von, wie halte ich denn die regulatorischen Anforderungen ein an Umweltschutz etc. Große Investitionen werden da notwendig sein. Das gleiche gilt für selbstfahrende Autos und so weiter. Also insofern, ja, wird man auch da fündig werden, sicherlich.
Aber wenn ich am Anleihemarkt wirklich noch irgendwelche Renditen erzielen will, dann muss ich ja eigentlich auf Schrottanleihen setzen, zumindest sie beimischen, oder?
Na, das kommt am Ende auf das Risikoprofil des Anlegers an. Schrottanleihen, High Yields, wie auch immer man sie nennen mag, schlechtere Bonitäten, haben eben ein völlig anderes Risikoprofil, aber auch eine höhere Rendite, wie wir ja schon rausgearbeitet haben. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung mal, damit man ein gewisses Gefühl dafür kriegt, im Bereich der Unternehmensanleihen, wenn man in guten Bonitäten im Durchschnitt in Europa investiert gewesen wäre, bisher in diesem Jahr hätte man so knapp 7% Rendite erzielen können. Im Bereich der High Yields wären es über 8 gewesen. So die laufende Verzinsung, also die Rendite im Moment bei guten Bonitäten liegt bei 0,4 knapp, also nicht mehr weit von 0 weg. Bei den schlechteren Bonitäten liegt es immerhin bei knapp 4%. So, und insofern muss man jetzt wissen, wie viel Risiko will ich wo gehen. Ich würde es in jedem Falle diversifiziert machen. Ich würde da nicht auf eine einzelne Anleihe setzen, sondern ich würde es dann diversifiziert machen. Und man muss, glaube ich, dann eine Gesamtschau seines Portfolios machen, wo ich das Risiko bereit bin zu gehen. Will ich es jetzt im Aktienmarkt nehmen, bei Wachstumswerten, bei nachhaltigen Dividenden, ich weiß nicht mehr was, oder will ich es eben im Anleihenbereich nehmen, will ich es bei Immobilien lieber haben, will ich ein bisschen mehr Risiko in meine Allokation geben, aber dann absichern. Also das sind dann Diskussionen, die man tatsächlich mit sich oder mit seinem Berater oder seinem Partner führen muss, wie viel Risiko man und wo man denn dann die entsprechenden Risiken gehen möchte.
Das ist dann auch eine ziemlich strategische Diskussion. Da guckt man sich ja dann wirklich alle Assetklassen logischerweise an und mischt dann bei.
Absolut.
Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Gerne.